Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Habt ihr euch schon mal in eine Stimme verliebt? Genauer gesagt in jemanden, den ihr nur vom Telefon kennt. Also ihr bekommt schon einen Eindruck von der Person und Texten ist auch erlaubt. Aber eben nicht sehen. Ich persönlich glaube dran, dass es sowas gibt. Günnar, wie ist das mit dir? Glaubst du, dass sowas möglich ist?
Ja, ich glaube das auf jeden Fall, weil es einfach sehr viele Menschen gibt, die eine extrem romantische Vorstellung von Liebe haben und da kann sowas schon mal passieren.
Günnar Yasemin Balci, du hast das Buch geschrieben, Das Mädchen und der Gotteskrieger, und darin passiert genau das. Herzlich willkommen zu Eine Stunde Talk.
Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk, Günnar Yasemin Balci ist zu Gast. Du hörst hier schon das Papier im Hintergrund kraspeln.
Mhm.
Du hast nämlich am Anfang die Wahl. Die Wahl aus drei Möglichkeiten.
Oh.
Ich kriege einen Zettel und ich weiß nicht, was vorher draufsteht. Deshalb muss ich das jetzt auch dir vorlesen. Hallo, hier kommen drei Vorschläge für Aktivitäten mit Günnar Yasemin Balci. Du darfst wählen, welche dir lieb wäre.
Aha.
Erstens Fotosafari durchs Rollbergviertel, Klammer auf, das ist Berlin-Neukölln, Klammer zu. Könnten wir dich damit locken?
Ja.
Was macht das mit dir?
Ich erinnere mich dann immer an die Interviewanfragen von Fernsehkollegen, die sofort im zweiten Satz sagten, wir müssen das aber unbedingt im Rollbergviertel machen, vor diesem Hintergrund, wenn wir mit Ihnen reden wollen, Frau Balci. Und das hat tatsächlich was von Safari.
Weil das so steht für ein Klischee oder irgendwas, weil man einen besonderen Eindruck damit erzeugen will?
Ja, das ist eben der Wunsch nach Authentizität und vielleicht laufen mir da auch irgendwie Menschen durchs Bild, die dann passen in dem Moment, die vielleicht auch in meinen Büchern hätten auftauchen können. Ich glaube, das ist so die Idee, die dahinter steckt.
Du bist da verortet, du wohnst aber nicht in dem Stadtteil in Berlin.
Nee, nicht mehr. Ich war lange da, aber ich wohne jetzt nicht mehr da.
Was verbindest du mit Neukölln?
Das ist meine Heimat. Also so wie andere Menschen sagen, irgendwie, ich keine Ahnung, ich komme aus Budapest oder ich komme aus dem Dorf in Ostanatolien XY, komme ich aus dem Rollbergviertel.
Und das ist wichtig. Also es ist das Rollbergviertel, es wäre nicht Berlin. Also es ist schon nochmal wichtig.
Es ist erstmal Berlin.
So, erstmal.
Es ist erstmal Berlin und wenn man dann nochmal genauer wird, wenn man jemandem noch mehr über sich erklären möchte, dann sagt man schon, wo man herkommt.
Was sagst du zum Rollbergviertel, wenn das jemand gar nicht kennt?
Dann sage ich in einem Satz, das ist ein Viertel, in dem, als ich dort aufwuchs, eine sehr gemischte Gesellschaft lebte, Arbeiterklasse hauptsächlich, aber auch ganz viel eben noch andere Menschen aus sozialen Schichten und verschiedene Kulturen, aber hauptsächlich Deutsch. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre verändert und ist heute mehr zu einem muslimischen Viertel geworden.
Zweite Alternative wäre Karatekurs.
Hatte ich auch schon. Nee, das war Kickboxen.
Ah, okay. Du richtig, also richtig im Sinne von lange gemacht?
Ganz kurz, weil das waren einfach nur Männer und ich war da die einzige Frau, das war auch in Neukölln. Und ich fand das immer so unangenehm, weil ich das Gefühl hatte, dieser Schweißgeruch, der da in den Räumen klebte, der war auch nicht wegzukriegen, wenn die Fenster den ganzen Tag offen standen.
Das hat doch auch was Schönes.
Ich konnte dem auf Dauer nichts abgewinnen.
Und dann bist du da, hat sich das wieder erledigt.
Dann hatte ich da irgendwie keine, ich dachte mir so, eigentlich brauche ich das ja doch nicht.
Warum hast du es ursprünglich angefangen? Stressabbau?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sportart. Also weil man da wirklich so viele Muskelpartien trainiert. Und es sieht einfach irgendwie, finde ich, für mich immer so sehr elegant aus. Obwohl es ja eigentlich total brachial ist. Ja, genau.
Okay. Hast aber niemandem wehgetan dabei?
Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, ihre Lachmuskeln haben vielleicht auch so ein bisschen, wurden überstrapaziert.
Sehr geil. Die dritte Möglichkeit ist Reise durch, oh Gott, jetzt kommt meine Aussprache, weil ich die Provinz nicht kenne. Ich vermute Tunceli oder Tunceli.
Oh, das würde ich, glaube ich, am liebsten machen.
Türkische Provinz in Ostanatolien steht hier hinter.
Ja, das ist sogar eine kleinere Stadt. Also das ist eigentlich eine ganz interessante Stadt, weil sie eine sehr hohe Dichte an Menschen hat, die aus ganz einfachen Verhältnissen kommen, aber trotzdem studieren oder das Abitur gemacht haben und studiert haben. Und das ist sehr besonders für diese Stadt Tunjeli. Und das nächste Besondere in Tunjeli ist, dass man dort ganz viele Frauen arbeiten sieht. Also sieht. Also nicht nur irgendwo beim Friseur irgendwo hinten im letzten Raum, sondern wirklich in Restaurants Kellnern sieht, eigene Geschäfte betreiben sieht. Und das ist für Ostanatolien auch ein sehr ungewöhnlicher Umstand.
Was verbindest du mit der Stadt? Ist das Family oder?
Meine Familie kommt tatsächlich aus der Provinz und eigentlich noch viel weiter weg. Also die nächste Stadt, die dann in Richtung das Dorf meiner Familie geht, ist Pülümür und das ist wirklich ein Nest. Und von da aus muss man dann nochmal eine etwas anstrengendere Fahrt durch die Bergregion unternehmen, um dann im letzten Kaff dort zu landen, in einem ganz kleinen Dorf mit irgendwie, ich glaube, 20 Häuschen oder so. Und das ist gar nicht mal das Dorf meiner Eltern, sondern das existiert gar nicht mehr. Aber das wäre dann das nächste Dorf, was praktisch da in der Nähe ist, was noch lebt.
Ja. Kommst du noch dazu, hinzureisen?
Ich war das letzte Mal da, leider viel zu lange her, vor 7 Jahren. Und ich vermisse das unglaublich, weil ich war auch das erste Mal in meinem Leben erst da mit 30, also sehr spät. Und ich hätte nie gedacht, dass mich das so überwältigt, weil das sind so offene, tolle Menschen, die ich da getroffen habe. Und ich habe dann schon so gespürt, okay, das ist jetzt der Ort, wo dein Vater mal irgendwann aufgebrochen ist. Als sehr junger Mensch, der ist als 12-Jähriger abgehauen von zu Hause nach Istanbul, weil er dieses kleine Dorfleben dann doch nicht mehr ertrug auf Dauer und er wollte mehr vom Leben. Und das war unser aller Glück.
Wenn du dich entscheiden müsstest, Fotosafari durchs Rollbergviertel, der Karate-Kickbox, was auch immer Kurs oder Reise durch Tunjeli, ahne ich, es wäre Nummer 3?
Ja, weil ich da auch noch viel entdecken kann. Alles andere ist mir irgendwie schon sehr bekannt.
Schön, dass du heute Abend da bist. Günnar Yasemin Balci, eine Stunde Talk.
Ja, danke für die Einladung.
Dein Buch kommt gerade raus. Das Buch heißt Das Mädchen und der Gotteskrieger. Und so beginnt es.
Sie würde ihrem Liebsten Himbeereis mit Sahne machen. Und wenn es irgendwo in einer staubigen Wüste wäre. Denn Himbeereis mit Sahne war es, was er nannte, als sie ihn gefragt hatte, was er gerade wirklich vermisste. Dich, meine Prinzessin. Und wieder hatte sich Nimet in die Wärme seiner Stimme zärtlich eingehüllt gefühlt. Und sonst, hatte sie zurückgefragt, was soll ich dir mitbringen? Manchmal träume ich von den Himbeeren mit Schlagsahne in dieser trockenen Landschaft. Von Himbeereis, das mir ein Eisverkäufer anbietet. Das war vor einer Woche gewesen, bei ihrem letzten Telefongespräch. Nimet meinte noch, die Vibration seiner Stimme in ihrem Ohr spüren zu können. Sie hatte ein unglaublich gutes Gedächtnis für Gesichter und Stimmen. Namen waren leere Worte, sie vergaß sie fast immer. Nicht aber Said. Sprich es Said aus, hatte er bei einem ihrer ersten Telefonate gesagt. Ganz sanft und dabei über sie gelacht, über ihre Schüchternheit, ihre deutsche Aussprache. Gerade als sie es ihm übel nehmen wollte, hatte er beteuert, wie sehr er gerade das an ihr mochte und wie einzigartig sie für ihn war. Seine große Liebe.
Das ist der Beginn von Das Mädchen und der Gotteskrieger. Günnar, warum gerade Himbeereis?
Vielleicht, weil man es nicht im ersten Moment mit jemandem in Zusammenhang bringt, der jetzt irgendwo in Syrien beim IS kämpft. Ich denke, es ist auch immer wichtig zu sehen, dass egal wie monströs und schlimm diese Menschen im ersten Moment auf einen wirken, man immer erkennen muss, dass das Menschen sind, die eine Entwicklung durchgemacht haben. Und es gibt da gewisse Entwicklungsaspekte, in denen wir uns vielleicht wiederfinden können. Nicht um am Ende diese schreckliche Entscheidung, ja, in so einer Terrororganisation mitzumachen, zu verstehen oder für uns selber nachvollziehbar zu machen, sondern einfach nur gewisse Strukturen zu erkennen, wie Menschen funktionieren. Und am Ende sind wir Menschen in unserer Ursprungsvoraussetzung alle relativ gleich mit unseren Bedürfnissen und Sehnsüchten. Und irgendwann entwickeln wir uns dann sehr unterschiedlich.
Wie ist die Situation hier am Anfang? Man ahnt also das, was du auch gerade gesagt hast. Am anderen Ende der Leitung sozusagen ist jemand, der für den IS in Syrien kämpft. Und Nimet ist das Mädchen, was hier in Deutschland ist. Wie ist deren Situation am Anfang des Buches?
Also Nimet ist eigentlich so sinnbildlich für so einen türkischstämmigen Teenager. Sie kann aber genauso gut, hätte sie jetzt andere Wurzeln haben können, die so ein bisschen orientierungslos in einer liberalen Umständen aufwächst in Berlin, aber trotzdem nicht so viel Fürsorge bekommt oder Aufmerksamkeit und Anerkennung, wie das gerade für junge Menschen in so einem bestimmten Alter wichtig ist, um ihnen eine Festigung zu geben. Das heißt, sie ist so ein bisschen eine Suchende, aber auch nicht wirklich ideologisch suchend, sondern eher, ja, eher so ein bisschen einsam und lebt bei ihrer alleinerziehenden Mutter mit ihrer älteren Schwester, die jetzt auch nicht das größte Vorbild für sie ist, weil sie in einer Gewaltbeziehung mit einem jungen türkischen Mann steckt, aus der sie nicht wirklich rauskommt. Und der Vater, der zwar liebend ist und auch fürsorglich, aber eigentlich nicht präsent wirklich. Und ja, und
das heißt so ein bisschen lost.
Ein bisschen, aber wirklich auch nicht jetzt so
nicht dramatisch lost.
Ja, so gar nicht jetzt, dass sie jetzt unbedingt eine Therapie bräuchte oder völlig am Ende wäre, sondern viel eher, das ist ein junges Mädchen, die ein bisschen unsicher ist und die sich halt wünscht, dass jemand sie liebt.
Also ein ganz normaler, das, was du gerade auch gesagt hast, wie natürlich das Bedürfnis nach Himbeereis ist, so natürlich ist eben auch das Bedürfnis danach, jemanden zu finden, der einen liebt.
Genau.
Wer ist Said?
Said ist ein junger Mann, der ebenfalls aus Deutschland stammt und aber auch schon älter ist als niemand, auch schon ein Studium hinter sich hat und ganz klar durch und durch ideologisiert ist bereits. Also jemand, der nicht mehr sucht, sondern gefunden hat und auch ganz sicher ist in dem, was er tut und auch als Person ein unglaublich sicheres, überzeugendes Auftreten hat. Er ist ein extrem konservativ gläubiger Moslem, mit der Bereitschaft, alles für seine Überzeugung zu tun. Und gleichzeitig aber jemand, der unglaublich verständnisvoll ist und kein bisschen von der Gewalt, die er da erlebt, überträgt in dem, wenn er den Kontakt zu Nimet hat.
Ist das für dich auch ein glaubwürdiger Zug tatsächlich, dass jemand genau diese zwei Facetten in so einer Komplexität auch vereinen kann? Also von mir aus, was weiß ich, tagsüber Krieg und abends hast man halt eine intime Telefon-Textbeziehung. Die haben die beiden ja lange Zeit.
Ja, ich glaube sogar, dass das für die meisten Männer dort eine große Notwendigkeit ist. Und das spricht auch für eine hohe Professionalität, weil das ist immer so mit Ideologien, das kann man in der rechten Szene genauso beobachten. Also diese Leute haben ihren Platz gefunden. Und selbst wenn sie da manchmal Bedenken bekommen, dann ist das doch eher so, dass sie also solange sie nicht wirklich kurz vorm Kippen sind von dieser Ideologie, bringen sie das ja überzeugend auch jedem anderen gegenüber rüber. Und ich denke schon, dass dieses Bedürfnis nach heiler Welt, vor allem nach Beziehung und Liebe und nach einer Partnerschaft, wo Verständnis ist, dass das etwas ist, was auch ein IS-Terrorist sucht. Selbst dann, wenn er sich 6 Frauen holt. Eine davon muss auf jeden Fall die sein, die seine Seele berührt, die er als Austauschpartner hat für alles, was ihn beschäftigt.
Das heißt, diese Beziehung hier zwischen Nimet und Said, die lange Zeit so führen, ist auch nicht nur, das wirkt am Anfang so ein bisschen wie eine Einbahnstraße. Also die Nimet findet ihn und er hat Verständnis. Aber für ihn ist es genauso wichtig, weil er sich da auch ein Stück heile Welt für sich holt.
Klar, selbstverständlich. Und das sind ja auch oft Jungs, die sind ja dann hier groß geworden in Deutschland oder in Europa. Und man darf das gar nicht unterschätzen, welche Bedeutung das auch hat, diese Prägung, die man da hatte, die man natürlich auch in der Partnerschaft irgendwie wieder sucht. Also jeder sucht sich ja einen Partner, der mit ihm so auf einer Basis denken und kommunizieren kann, wo man ähnliche Grundvoraussetzungen hat. Und da ist es oft sehr gescheit, wenn man jemanden sucht, der ähnlich sozialisiert ist, ganz klar, der vielleicht auch eben Deutsch kann, ja, zum Beispiel, der nicht nur Arabisch kann oder nicht nur Türkisch spricht oder so. Und ja, also so ist das einfach.
Das heißt, Nimet ist so 16, 17, glaube ich, ne? Und ja. Said Mitte 20 irgendwie so in der Größenordnung.
Genau, ja. Genau.
Und die entscheidende Frage, die sich zumindest mir beim Lesen gestellt hat, ist, wie kann eine junge Frau so etwas tun? Und dazu muss man vielleicht noch mal etwas genauer schauen, wie Nimets Ausgangssituation ist.
Nimet verstand, warum ihre Mutter sich so gehen ließ. Dass sie es nicht schaffte, einen Traum zu realisieren oder auch nur ein Ziel zu verfolgen, sondern Jahre ihres Lebens damit verbrachte, auf der Couch vor dem Fernseher zu verbringen. Mal schlafend, mal vor sich hindösend. So, als ginge es darum, die Zeit irgendwie herumzukriegen, bis das richtige Leben anfing. Aber dieses Verständnis half ihr nicht. Hass, Liebe, Wut und Mitleid, die Gefühle, die sie für ihre Mutter empfand, waren so gegensätzlich, dass sie oft Kopfschmerzen davon bekam. Dann zog sie sich in ihr Zimmer zurück und träumte von einem besseren Leben, einem, das sie später einmal mit einem Mann, ihrem Ehemann, führen würde. Ein ordentliches Leben, mit Liebe und Respekt.
Ist es das, was so die Ausgangssituation von Nimet für dich auch auf den Punkt bringt? Also die Mutter ist nicht ganz verpeilt, es ist ein bisschen schwierig und der Grundwunsch nach Liebe und Respekt ist da?
Ja, so sehe ich das. So habe ich das auch einmal erfahren bei diesen jungen Mädchen, die sich dann im Laufe ihrer Pubertät für eine bestimmte Form des Islamismus begeistern konnten. Das ist die Sehnsucht nach Harmonie auch. Etwas, was sie selten von zu Hause mitbekommen, etwas, was selten im Alltag existent ist in ihrem Leben, dass es einfach friedlich zugeht und irgendwie auch mit Verständnis für ihre Situation von seitens der Eltern. Das heißt, dass man kommuniziert, dass man, dass da eine Verbindung ist. Also das ist mehr so ein Alltag. Das ist das, was ich immer erlebt habe, als ich mit den Jugendlichen gearbeitet habe im Rollbergviertel, wo jeder sich so selbst überlassen ist. Es gibt keine wirklichen Strukturen, es gibt auch keine richtigen Aufgaben und auch keine gemeinsamen Ziele. Ja? Also das ist ja nichts, was man nur in einer türkischstämmigen Familie findet. Das sind ja Dinge, die findet man ja auch in anderen Familien. Das sind, können ganz durchschnittliche deutsche Familien sein, wo das ähnlich zugeht. Mhm. Und und ich glaube, dass daraus auch, wenn man nicht einen ganz starken Charakter hat und einen eigenen Willen, da irgendwie trotzdem selber was sehr Eigenständiges draus zu machen, dann ist man sehr empfänglich für Ideologien, also für so Ideen halt, die von außen kommen können.
Weil das fand ich tatsächlich auch so bemerkenswert. Also genau das, was du geschildert hast. Die Mutter ist jetzt nicht ganz im Leben angekommen, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob die nie mit ihrer Mutter hasst oder so. Und der Papa, gut, die Eltern sind geschieden und der Papa hat eine neue Beziehung, aber der ist so ein bisschen verpeilt, liebevoll einmal in der Woche für die Schwestern da. Dann gibt's diese Schwester. Am Anfang denkt man noch, ja, die hat so ein bisschen eine ungesunde Beziehung zu ihrem Freund. Das wird dann schlimmer tatsächlich im Laufe des Buches. Auf der anderen Seite hat Nimet aber auch zum Beispiel die beste Freundin, Cheyenne heißt sie, glaube ich,
ja.
Mit der sie ganz normal unterwegs ist abends in Berlin, die ein ganz normales Teenager-Party-Leben irgendwie fühlen. Also es wirkt sehr fast erschreckend normal, hätte ich jetzt fast gesagt, ohne die Probleme kleinreden zu wollen damit.
Es ist auch ganz normal. Oft sind die Grundvoraussetzungen ganz normal. Deswegen, man sucht ja immer so nach diesen absoluten Loser-Typen. Also bei den Jungs ist das nochmal, glaube ich, ganz anders, weil die müssen einem anderen Männerbild entsprechen. Und wenn die dann tatsächlich aus einem schwierigen sozialen Milieu kommen, in dem sie über Bildung und Beruf nicht wirklich was erreicht haben, dann müssen sie auf eine andere Art und Weise ihren Mann stehen. Und die soziale Kontrolle und der Druck, ein richtig guter Moslem zu sein und das unter Beweis zu stellen, ist nochmal ganz anders als bei den jungen Frauen. Die sind natürlich total stigmatisiert, wenn sie nicht diesem Frauenbild der Heiligen, der Unberührten entsprechen. Und auch niemand ist natürlich davon betroffen. Also die Jungs aus ihrem Milieu finden das auch nicht toll, wenn ein Mädchen sich nachts draußen rumtreibt und sich auf Jungs einlässt. Das ist auch etwas, was sie in ihrer Sozialisation sehr beeinflusst hat. Also sie hat auch eine Idealvorstellung davon, irgendwann mal den Traummann zu finden, mit dem man dann bis ans Ende des Lebens zusammen ist. Aber im Grunde genommen sind das erstmal völlig normale Mädchen, die Anerkennung suchen. Die wollen einfach beachtet werden, ja. Und je kleiner das graue Mäuschen ist und je weniger Anerkennung, desto leichter ist es dann, so eine Frau auch für sich zu gewinnen.
Die Menschenfischerin, die dann ins Spiel kommt, ist nur...
Nur.
Ist das einfach auch die klassische Funktionsweise? Also die suchen sich sozusagen schwache Schäfchen aus, um dann erstmal eine Bindung herzustellen? Oder wie funktioniert das?
Absolut. Das sind die Frauen, die selbst eben auf der Suche nach Anerkennung dann irgendwann ihre Rolle gefunden haben, nämlich in der Rolle der Überzeugerin, ja. Und die sind auf der Suche, die sind machthungrig und sie wissen aber ganz genau, dass sie natürlich in dieser Männerwelt immer nur eine ganz bestimmte Rolle spielen können und das ist nicht die on top. Also suchen sie sich ihre Schäfchen selbst und fördern damit noch mehr ihren Status in der Community, ja, indem sie dann noch bekannter werden, weil sie einfach die super korantreuen, korangelehrten Frauen sind, die auch andere Frauen begeistern und mitreißen können, die sogar junge Mädchen dazu bringen können, irgendwann dann die Familie zu verlassen und in sich auf eine Reise zu begeben, von der sie gar nicht wissen anfänglich, wo sie enden wird. Und das habe ich häufig erlebt, auch bei Konvertitinnen. Und zwar nicht nur Konvertitinnen, die vorher areligiös oder christlich oder so waren, sondern für mich sind das auch Konvertitinnen, wenn man so muslimische Frauen hat, die aus relativ liberalen Verhältnissen kommen und auf einmal zack mit dem schwarzen Schleier vor ihren Eltern stehen. Von denen gibt es auch eine Menge. Und bei all diesen Frauen liegt aber auch eben genau dieses total zerstörerische Frauenbild zugrunde. Sie sind nämlich auch wirklich durchdrungen von der Idee, dass eine Frau eine gewisse Reinheit ausstrahlen muss. Ja, also wie wirklich die unberührte Jungfrau, auch wenn sie es alle, die meisten gar nicht sind, ja, wenn sie dann konvertieren. Aber das ist für sie der Status, den sie erlangen wollen. Sie wollen eben diesen Respekt bekommen, der diesen Frauen angeblich ja entgegengebracht wird, wenn sie unberührt sind, wenn sie rein sind, wenn sie nicht diesem moralischen Verfall einer Gesellschaft irgendwie zum Opfer werden, der ja hier überall lauert. Ja.
Jetzt ist das gerade oder erscheint das Buch gerade im Fischer Verlag. Da steht obendrauf Sachbuch. Jetzt hilf mir einmal, manchmal macht das so den Anstrich, als ob das fiktionalisiert ist, als ob das Recherchen sind, die du zusammengefasst hast und zu Figuren verdichtet hast, um auch zu zeigen, wie die arbeiten. Richtig oder falsch?
Richtig, ja. Genau so ist das.
Ja, okay. Wie hast du das recherchiert?
Ich bin ja aufgewachsen in einem Viertel, das sich innerhalb von so 20 Jahren islamisiert hat. Und das fing an in meiner Kindheit mit den ersten palästinensischen Flüchtlingsfamilien.
Da sind wir in den 80ern oder?
Genau, 80er Jahre. Und ging dann eben stetig weiter bis heute. Und äußert sich so, dass zum Beispiel diese Geschlechtertrennung unter Jugendlichen ganz klar sichtbar ist, während wir noch als Jugendliche in gemischten Peergroups da unterwegs waren, ist das heute gar nicht mehr der Fall dort. Also daran sieht man das einfach auch. Und natürlich auch, weil da immer mehr Gemeinden aus dem Boden geschossen sind. Und zwar auch ganz seltsame Gemeinden. Also diese klassischen Hinterhofgemeinden natürlich. Aber auch solche, wo Frauen gar nicht mehr hingehen dürfen, die dann irgendwo im Keller sind und oder die ganz präsent sind. Ja, wie zum Beispiel die salafistische Al-Nur-Moschee. Mhm. Die da thront mitten in Neukölln und ein großer Einzugsbereich ist für diese Seelenfänger. Ja, und so habe ich das einmal persönlich miterlebt, weil das hat dann auch natürlich mich betroffen gemacht, als dann Jugendliche aus meiner Peergroup anfingen, sich immer mehr zu identifizieren über ein sehr konservatives Islamverständnis, aus dem ich natürlich total rausfalle. Das heißt, die ersten Diskriminierungserfahrungen als Jugendliche schon erlebt.
Bist du Muslime?
Ich bin, sagen wir mal so, ich rede öffentlich nicht über das, was ich glaube. Und das mache ich aber sehr öffentlich, weil ich daran glaube, dass das eine sehr private Angelegenheit sein darf, woran man glaubt. Und man das nicht mit jedem, also ich stelle mich nicht diesem Bekenntniszwang, sagen wir es so.
Total okay. Ja. Was aber, ja nicht heißt, dass man sich nicht damit auseinandersetzen kann.
Ja, also ich setze mich damit zwangsläufig total auseinander. Meine Familie ist alevitisch. Das heißt, meine gesamte Erziehung ist sehr humanistisch geprägt gewesen.
Das heißt, aus dem Erleben, da auch diskriminiert zu werden, hat das bei dir sozusagen schon in die eigene Biografie erstmal oder da zum ersten Mal einen Platz gefunden, dieses Thema.
Ja, absolut. Also ganz klar, weil mir dann irgendwann auch von türkischstämmigen Mitschülern, aber auch von arabischen Nachbarskindern ganz klar gesagt wurde, ich sei keine richtige Muslima. Okay. Also, wobei ich ja nie behauptet hätte, ich wäre eine, aber es war schon mal so, also man hat mir das nahegelegt, weil ich als Mensch, deren Eltern aus der Türkei gekommen sind, müsste einem gewissen Bild einer Muslima entsprechen. Ja, wie auch immer. Und dann hat mich das beruflich interessiert, weil ich war lange in der Mädchenarbeit tätig. Und wenn man mit Mädchen aus muslimischen Familien arbeitet, dann muss man sich zwangsläufig mit dem Islam beschäftigen, weil er sehr stark, ein bestimmtes Islamverständnis, sehr stark zu dieser Gender-Apartheid einfach beiträgt. Und ich bin Feministin, also das muss ich auch immer wieder ganz klar sagen, weil es scheinbar mittlerweile
nicht klar genug ist.
Ja, ich muss, weil es auch die Idee gibt unter sehr modernen Frauen, ja, zu sagen, ja, ich bin eigentlich jetzt nicht so eine Feministin oder so, als ob das jetzt irgendein Makel wäre. Ich bin Feministin, ich kann auch gerne Emanze genannt werden, das stört mich alles überhaupt nicht, weil das für mich einfach nur bedeutet, dass ich für Menschenrechte eintrete. Und wenn man die Vorzüge einer freien Gesellschaft lebt und liebt, so wie ich das tue, dann muss man sie auch verteidigen und auch immer ganz genau darauf achten, wo Versuche unternommen werden, diese Freiheit einzuschränken, weil das uns am Ende alle betreffen wird.
Du hast gesagt, naja, es gab schon im Aufwachsen in Berlin die ersten Erlebnisse, dass du selbst diskriminiert worden bist. Aber wie hast du es dann geschafft, dann auch aus der Mädchenarbeit hast du gearbeitet, lange hast du gesagt, aber wie hast du es dann geschafft, so ein Buch zu recherchieren? Also manchmal ist ja dann diesen Zugang neu zu finden zu den Menschen, mit denen man dann reden muss, damit man es schreiben kann, gar nicht so leicht.
Ja, das stimmt. Ich bin aber schon so lange in diesem...
Bist gut vernetzt.
Ja, also ich bin schon so lange in diesem Geschäft, sage ich jetzt mal. Mein erster Fernsehbeitrag vor 13 Jahren, das war ein Beitrag für Frontal 21. Und da haben wir einen Hassprediger aus Kreuzberg porträtiert, der seit 30 Jahren in einer der größten Berliner Gemeinden jeden Freitag seine Gemeinde aufgehetzt hat gegen die unreinen, vermeintlich unreinen Deutschen. Und da war ich mittendrin im Thema. Und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen, weil das ja eine Form von Faschismus ist, die einfach so nebenbei immer gelaufen ist über Jahrzehnte und die keiner so recht wahrhaben wollte. Und die natürlich auch eine ganz große Bedrohung ist für ganz durchschnittliche, normalsterbliche muslimische Menschen, die mit diesen ganzen Ideologien gar nichts zu tun haben wollen. Also es ist in jeder Hinsicht bedrohlich. Und deswegen habe ich immer sehr gute Kontakte gehabt. Also ich war eine der ersten, die mit dem berühmt-berüchtigten Pierre Vogel ein Fernsehinterview gemacht hat. Und ich war schon sehr schnell sehr dicht dran, auch an dieser sehr unangenehmen, auch gefährlichen Szene, Islamisten-Szene. Und ich muss sagen, ich war da auch teilweise sehr blauäugig.
Ich wollte gerade fragen, hast du keine Angst gehabt? Also gibt's nicht mal, manchmal stolpert man als Journalist auch in was rein, weil es eine gute Geschichte ist. Und dann denkt man nochmal, okay, jetzt wird's vielleicht doch, jetzt kennen die mich und so.
Also weißt du, ich bin so immer, ich war auch ein bisschen naiv, würde ich vielleicht nicht sagen, aber einfach auch so zu sehr überzeugt von meinen Idealen. Ich habe mich immer so gesehen, ich als Deutsche in meinem tollen, freien Land, in dem das geht gar nicht, dass da irgendjemand kommt auf einem Hinterhof und mir erzählt, ich muss jetzt ein Kopftuch tragen, weil ich da diesen Pierre Vogel interviewen will. Also so eine unglaubliche Wut hat mich da auch immer getrieben. Und ich glaube, diese Wut hat mich auch manchmal, also die hat mich auch manchmal total schmerzfrei gemacht. Ja, und als dann aber so die ersten tatsächlich ernstzunehmenden Drohungen kamen.
Wie sahen die aus?
Also das Schlimmste, was passiert ist, ist, dass nach meinem ersten Beitrag irgendwann ein paar Wochen später mein Bruder auf der Straße von fremden Männern umzingelt wurde und die fragten ihn dann, ob er nicht der Bruder von Güner Balci sei.
Nicht witzig.
Und er sagte dann ja, er war völlig, völlig überfordert mit der Situation, weil er wusste, das ist bedrohlich. Ne? Mhm. Und dann sagten sie zu ihm, ja, also er solle sich doch um seine Schwester kümmern, sonst müssen sie das tun. Und das war's. Es war auch zum ersten Mal, dass ich meinen Bruder heulend erlebt habe. Also er hat mich damals auch gebeten, einfach aufzuhören mit dem ganzen Mist, sagte er damals.
Aber das hast du nicht gemacht?
Nee, im Gegenteil. Ich hab mir gedacht, so jetzt erst recht, weil das geht
das
ja gar nicht.
Das kannst du dir nicht bieten lassen. Du kannst sozusagen nicht.
Weißt du was, ich meine, ich bin doch nicht jetzt irgendwo im Irak oder im Iran, wo ich jetzt okay sage, aus diplomatischen Gründen und zum Schutz meiner Familie halte ich jetzt mal die Klappe. Ich bin in Deutschland, das geht
das
einfach
muss
nicht.
Gehen.
Ja, vor allem, wenn wir da schon aufhören, darüber zu reden, dann haben wir verloren. Also dann passiert viel Schlimmeres. Ja?
Aber schützt du dich in irgendeiner Art und Weise?
Ja, das tue ich. Also ich habe kein offizielles Facebook-Profil. Man findet mich nicht im Netz, man findet keinen Kontakt zu mir. Es gibt eine Auskunftssperre. Ich achte sehr darauf, dass ich mich nicht in einem Milieu bewege, auch jetzt mit meiner Familie zum Beispiel, wo offensichtlich ist, dass es Leute geben kann. Das ist mir auch passiert. Ich wurde auf der Straße schon von Typen angesprochen, von dem Deutschlandchef der Hizb ut-Tahrir, der mir die Arme ausbreitend lief, der mir entgegen, damit ich ihn irgendwie nicht ausweichen kann und fragte mich, warum ich mich dann noch so sicher auf der Straße fühlen würde. Also ich versuche, solche Situationen zu vermeiden. Und wenn sie dann aber eintreffen, dann bin ich knallhart. Ich habe den dann nämlich gefragt, ob er sich denn so sicher fühlen würde und dass ich ja viel weniger zu verlieren hätte als er, weil bei ihm steckt ja da so eine ganze Organisation dahinter, die er schützen müsse. Also ich glaube, Angriff ist die beste Verteidigung, allerdings nicht so weit gehen, dass man tatsächlich auch andere in Mitleidenschaft zieht. Also das kann man nur für sich selbst verantworten.
Aber eine gewisse Wut hast du dir aber bis heute erhalten. Hör ich
ja,
daraus.
Ja,
aber
genau.
Also weißt du, woher die kommt?
Ich glaube, ja, das steckt in meiner Biografie. Ich meine, ich komme aus einer Familie, die über Generationen in archaischen Welten gelebt hat. Ja? Also alleine, dass eine Frau emanzipiert und selbstbestimmt lebt, oder ein Mann auch, ja, das war nie vorgesehen in so einer kollektiven Gesellschaft, aus der meine Eltern kommen. Und die haben aber in mir diesen Keim gelegt, meine Eltern. Für meine Eltern war klar, die Freiheit, die du in diesem Land hast, ist das kostbarste Gut auf der ganzen Erde. Es gibt nichts Wichtigeres. Das hat mein Vater mir immer vermittelt. Du bist so frei, dass du entscheiden kannst, ob du heute da lang gehst oder hier bleibst, ob du in die Schule gehen willst und das machen willst oder nicht, das ist alles nur deine Entscheidung. Du als Mensch zählst hier in diesem Land, du als einzelner Mensch. Und dieses große Geschenk, das haben meine Eltern sehr schnell erkannt. Und wenn man das dann erlebt und gleichzeitig aber in einem Milieu aufwächst, wo die Menschen anders ticken, ja, wo das dann auf einmal heißt, nee, Moment mal, also hier unsere Kultur und unsere Religion erlaubt es dir aber nicht, dass du ein Individuum bist, dass du als einzelne Frau jetzt für dich Entscheidungen triffst über das Kollektiv hinaus. Das geht nicht, ja. Und das ist ja dann auch eine ganz konkrete Einschränkung im Alltag. Also wenn man auf einmal Freundinnen hat, die mit denen nicht ins Kino gehen dürfen oder die sich überhaupt nicht mehr mit dir treffen dürfen. Oder also all das, ja. Und das hat mich über die Jahre sehr sensibilisiert. Ich bin aber auch in einem feministischen Projekt gelandet als Kind und ich kann heute nur sagen, ich finde, wir brauchen flächendeckend geschlechtsspezifische Kinder- und Jugendarbeit, weil es eben noch viel zu viel diese verbohrten Vorstellungen von Geschlechterrollen gibt und auch diese Ablehnung von individueller Freiheit für die Kinder. Ja? Und das ist nicht nur die muslimische Kultur, in der man das findet. Das findet man auch in anderen Communities. Und ich denke, wir als Gesellschaft haben aber die Pflicht, weil es auch in unseren Grundrechten steht, zumindest den Kindern diese Idee mitzugeben. Ja?
Heißt das auch für dich, ist so, wenn du eine Motivation, warum du das tust, was du tust, auf den Punkt bringen müsstest, ist das so ein Stück, ich weiß nicht, Verteidigung der Freiheit? Oder ist das?
Ja, es geht mir immer um die Freiheit. Es geht mir immer um die Freiheit des Einzelnen. Und dass eben der Einzelne wirklich im Rahmen einer freiheitlichen Demokratie, eines Rechtsstaates, im Rahmen seiner Möglichkeiten und in den Grenzen, die dann gesteckt sind durch den Rechtsstaat und nicht durch irgendeinen Prediger oder irgendeinen Menschen, der der Meinung ist, er müsse das jetzt machen, dass er sich dort frei entfalten kann. Weil das ist einfach das Beste, um eine gesunde Gesellschaft auch zu haben.
Ohne Freiheit gibt es auch keine gesunde Gesellschaft. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ganz faszinierend ist fast das falsche Wort. Erschreckend faszinierend trifft es vielleicht. Ist diese Figur denn nur? Das ist das Mädchen, was sozusagen dafür sorgt, dass die Hauptfigur, die Nimet, einen Kontakt zum Gotteskrieger aufbaut. Hast du zu solchen, nennen wir es mal Menschenfischerinnen, zu solchen Menschen Kontakt?
Ich hatte zu denen Kontakt. Das sind jetzt nicht Frauen, die den Kontakt mit mir gerne halten wollen.
Das kann man nachvollziehen aus ihrer Perspektive.
Aber das war oft so, dass im Zuge meiner Recherchen ich dann irgendwo in Duisburg-Marxloh in einem salafistischen Frauenclub gelandet bin. Ich nenne es mal Frauenclub. Ein bisschen überspitzt. Und und eingeweiht wurde in die Gedankenwelt
dieser
Frauen.
Aber warum reden die mit dir? Also die wissen doch im Zweifelsfall, wer du bist. Dein Ruf wird dir vorauseilen. Warum reden die dann mit dir? Weil die dich überzeugen wollen?
Ja. Okay. Ja, die glauben, also ich bin ja auch ganz smart im Umgang mit denen. Ist ja jetzt nicht so, dass
Nein, dass du eine gewisse Empathie haben musst, sonst funktioniert das Ding nicht. Ist ja klar.
Ich will die ja auch verstehen. Ich will auch begreifen, ja? Warum und wie die dazu gekommen sind. Und oft haben die auch gewisse Charakterzüge, die ganz sympathisch sein können. Die sind dann zum Beispiel super gastfreundlich und haben ein Ohr für jeden und hören gern zu und geben auch teilweise ganz nette Ratschläge, wenn es um Familienangelegenheit geht, habe ich auch schon erlebt. Oder in der Kindererziehung können die auf einmal super liebevoll sein und verständnisvoll. Ja? Also völlig paradoxe Situationen habe ich das schon erlebt. Und dann zack, kommt auf einmal irgendein Spruch, wenn man sich denkt, huch, also das ist jetzt schwer ideologisch und gefährlich. Und vor allem auch immer wieder mit einer großen Portion an Aggression gegenüber den Andersdenkenden, ja, oder den andersartigen, nichtgläubigen Menschen. Aber ich habe so im Laufe der vielen, vielen Jahre immer wieder Frauen getroffen, konvertierte Frauen oder auch nicht konvertierte Frauen, die mich haben teilhaben lassen an ihrer Welt und an ihren Gedanken. Und manchmal kam mir dann so das Bild, also diese Frauen, um die so zu verstehen, Ich versuche das dann immer so ein bisschen zu vergleichen. Was kenne ich denn schon aus anderen Welten, Milieus, was dem so ähnlich ist? Ich kam dann immer wieder zu der Puffmutter. Also für mich war das immer so, das ist jetzt eine Frau, die versucht, andere Frauen zu beherrschen und sie auch Männern zuzuführen und immer in dem Glauben, dass sie das Richtige macht für das System, für das sie arbeitet, also für Allah, aber dann auch für Mohammed und am Ende aber für die Typen, mit denen sie Kontakt hat in ihrer Community, für diese Islamisten. In der Regel sind das auch Frauen, die so gut wie nie Single sind. Oft sind die konvertiert oder zu Überzeugungstäterin geworden, weil sie so einen Partner haben. Und dann habe ich tatsächlich erfahren von einer dieser Frauen, dass mein Vergleich mit der Prostitution und der Puffmutter gar nicht so fern lag, weil ich wollte nämlich wissen, was das ist, was sie bekommen, wenn sie ins Paradies kommen. Weil bei den Männern ist das ja klar, also bei diesen Islamisten. Das sind ja die vielen Frauen und der ewige Sex mit Jungfrauen, ja. Das wird ja wirklich so beschrieben und daran glauben die. Und die Frauen kriegen dann das Privileg, rate mal, was sie bekommen.
Die Frauen kriegen das Privileg, die Jungfrauen auf diesen Akt vorzubereiten.
Die zu beherrschen, ja. Sie sind die Herrscherinnen über diese Jungfrauen, genau.
Wenn du eine Dimension mal sagen müsstest, gerade jetzt gar nicht mal so Zahlen, das ist immer so schwer zu sagen, aber für wie wichtig hältst du das gerade, dass wir da hingucken? Auf einer Skala von 1 bis 10 ist, also jetzt klar, politisch gucken wir da eh hin, das ist mir schon klar, aber für wie relevant hältst du das als jemand, der sich damit lange, lange beschäftigt hat?
Für extrem relevant. Es müsste auf die Agenda der Kanzlerin, weil es eine Kettenreaktion ist. Diese salafistische Szene zum Beispiel, die ist ja also überschaubar an Zahlen, auch wenn sie sehr schnell wachsend ist und es so ganz große Befürchtungen gibt. Das ist ja jetzt nicht eine Bewegung der Zehntausenden hier in Deutschland, die jetzt alle super überzeugt. Also das ist sehr überschaubar. Aber die Kettenreaktion ist die, dass nämlich, dass jedes Attentat, das passiert, sei es in Paris oder mittlerweile, also auch egal wo, der Islamismus ist ja so auf unserer Bildfläche, dass wir halt, dass es mittlerweile Alltag geworden ist, dass wir wissen, okay, das ist jetzt, gehört jetzt zum
gehört irgendwie dazu.
Es gehört dazu, das ist einfach, entspricht jetzt der Zeit, in der wir heute leben. Aber ich nenne mal ein Beispiel. Und am Ende passieren dann folgende Dinge. Am Ende gibt es dann eine Schule in einem bürgerlichen Milieu in Berlin, ja, die ist in, sagen wir mal, in zwei Gebäude geteilt. Und die Schulleitung achtet sehr, sehr darauf, dass das eine Gebäude von vornehmlich Deutschen ohne Migrationshintergrund oder ohne sichtlichen Migrationshintergrund belegt wird. Und das andere Gebäude wird dann mit den Kindern belegt, die einen Migrationshintergrund haben. Und das ist einfach, das ist die Folge von dem Ganzen.
Und damit
ja, also
wird es natürlich nur schlimmer auf
ja,
Dauer.
Ja, und als Pegida-AfD, und das brauche ich erst gar nicht mehr nennen, das ist klar, das sind doch alles so diese, ja, am Ende sind das alles Symptome einer Krankheit und einer Krankheit in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist das für mich ein sehr wichtiges Thema, weil wir auch die ganzen Muslime, die in Deutschland leben, schützen müssen und weil wir ihnen auch die Möglichkeit geben müssen, dass sie nicht das Gefühl haben, nur stigmatisiert zu sein.
Klar, die normalen Muslime haben damit nichts zu tun.
Weil sie, also selbst jemand, der konservativ ist, ja, konservativ religiös ist und zum Beispiel jetzt nicht möchte, dass die Tochter am Schwimmunterricht teilnimmt. Ja?
Ihn schützt das Grundgesetz bei uns.
Genau, ihn schützt das Grundgesetz. Ja. Und mit dem müssen wir trotzdem diskutieren wollen oder uns auch streiten wollen. Ja, das ist uns total verloren gegangen oder das hatten wir nie. Wir hatten nie.
Aber das heißt, reden wir als ersten Schritt, wenn wir Richtung Lösung gucken würden, reden wir erstmal über Streitkultur, dass wir wieder richtig miteinander reden und streiten müssen?
Eigentlich haben wir Deutsche nie mit den vermeintlich Fremden gestritten. Das haben wir nie gemacht. Wir haben immer nur gesagt, entweder sind wir dafür oder dagegen. Haben über ihre Köpfe hinweg diskutiert. Aber wir haben uns nie mit den Menschen auseinandergesetzt in einem kritischen Diskurs und einfach mal all unsere Ängste und Fragen so offengelegt, dass wir einfach darüber diskutieren
heißt
und auch streiten und vielleicht auch in irgendeiner Form an irgendwelchen Punkten zueinander finden, ohne dass wir uns gleich umarmen und heiraten müssen. Aber so, dass wir wenigstens irgendwann mal feststellen, nach vielleicht 20 Jahren Streit, dass wir eine Basis haben, eine gemeinsame Basis, dass das vielleicht doch die Grundrechte sind und dass wir da doch hier und da schon auf einen Nenner kommen können.
Heißt aber auch, wir haben sie nicht so ernst genommen, als dass wir sie als echte Streitpartner akzeptiert hätten.
Natürlich nicht, weil ich meine, ich alleine kann mich daran erinnern, ich wurde als Kind, wollte man mich in der Grundschule in die sogenannte Türkenklasse stecken, damit ich auch schön Türkisch lernen würde und bereit sei dann für den Abflug in die Heimat. Und mein Vater hat sich vehement dagegen gewehrt, weil mein Vater konnte glücklicherweise auch Deutsch, hat ziemlich schnell begriffen, was da stattfindet, also diese Form der Selektion, hat das voll abgelehnt und ich war nicht in der Türkenklasse, aber das war schon, also ich wurde schon immer wieder gefragt, wann ich wieder zurück nach Hause will. Und das war nicht böse gemeint, sondern ich nehme das den Leuten gar nicht übel, das war einfach, ist eine Haltung gewesen, ja. Und ja, und bis heute ist das so, dass man Schwierigkeiten hat, dieses vermeintlich Fremde einfach mal als, es ist jetzt Normalzustand, Leute. Damit leben wir und das ist auch gut so und schön so. Es hat dieses Land unglaublich bereichert und auch sehr stark verändert. Und ja, und das bedeutet aber auch, endlich Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, wir sind eine Gesellschaft. Und wenn in dieser sogenannten Parallelwelt was schiefläuft, dann habe ich als Deutsche ohne muslimische Wurzeln auch ein Recht, da mal zu fragen, warum das so ist.
Vielleicht auch die Pflicht hinzugucken. Es geht ja auch um die Gesellschaft, in der ich selbst lebe.
Ja, eigentlich schon. Ich sage immer ein Beispiel. Wir hatten ja diese Ehrenmorde in den letzten Jahren, die dann auch endlich diese Öffentlichkeit bekommen haben, die so wichtig ist, um die Menschen zu schützen, vielleicht auch irgendwann. Und es war nie so, dass das so ein flächendeckender Aufschrei war. Also man muss sich mal vorstellen, dass deutsche Mädchen von ihren Brüdern umgebracht werden, weil die Familie das entschieden hat.
Ja, wir haben das aber nicht als unser gesellschaftliches Problem erkannt. Wir haben nicht gesagt, das passiert bei uns, das waren immer die anderen. Und das macht nochmal ganz klar, wir haben es nicht akzeptiert als unseres.
Tatsächliches Interesse wäre ganz gut.
Tatsächliches Interesse, Neugier und Streitkultur. Das wird schon helfen, sagt Günner Yasemin Balci, heute Abend zu Gast in Eine Stunde Talk. Hast das Buch geschrieben, Das Mädchen und der Gotteskrieger. Link, Tipp. Und Podcast gibt es bei uns auf der Homepage. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.